Sie hören hier einen Theater 89 Podcast über die Aufführung Hafthaus mit dem Theaterleiter Hans-Joachim Frank und dem Dramaturgen Jörg Mihan. Die Fragen stellte Ronald Richter. Wir sitzen hier im Café am Hauptbahnhof und haben uns getroffen und deswegen sind ein paar Nebengeräusche und wir wollen uns eigentlich nochmal darüber unterhalten, über Hafthaus von Ralf Günther Kolkewitsch. Und es lief jetzt ja am 3. Oktober, also zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit, nochmal eine Vorstellung davon und zwar eben in der Lindenstraße 54 in der Gedenkstätte, was ja früher eben das Stasi-Gericht und das Stasi-Gefängnis war. Und in diesem Gerichtssaal ist ja eben Ralf Günther Kolkewitsch auch abgeurteilt worden und ja, man konnte eben auch dann die Zellen und so weiter besichtigen und in dem Gerichtssaal wurde gespielt und das war schon sehr nah dran. Ja, und ich sitze hier mit Hans-Joachim Frank und mit Jörg Mihan und wir wollen uns nochmal darüber unterhalten, weil Hans-Joachim Frank hat nämlich auch gleich gesagt, dass es eine neue Fassung davon geben soll. Kannst du darüber noch mal berichten?
Wir wollen versuchen, das Thema in Schulen zu tragen, an Gymnasien zu spielen. Und zu diesem Zweck haben wir überlegt, die Inszenierung etwas schmaler zu machen, mit zwei Schauspielern dorthin zu ziehen, weil also das in vieler Hinsicht Sinn macht. Also wir glauben, dass das nach wie vor ein interessantes Thema ist für junge Leute, um sie mit der DDR-Realität zu konfrontieren, mit dem auch, was da bisher aufgearbeitet ist. Und das kann man anhand dieses Romans und dieser Textfassung von Ralf Günther Kolkewitsch, Hafthaus, sehr gut.
Ihr habt das ja noch erarbeitet, als Ralf Günther Kolkewitsch ja noch gelebt hat, ne?
Nee? Er war schon tot. Wir haben vorher drei andere Inszenierungen von ihm gemacht, wo er noch dabei war, also wo er auf einer Hauptprobe jeweils war und dann zur Premiere. Aber da war er schon gestorben zu dem Zeitpunkt.
Ja. Er ist ja gestorben an einer Parkinson-Erkrankung, die vielleicht eben auch eine Folge dieser Haft war. Wie war damals die Arbeit daran? Kannst du dich daran noch erinnern oder kannst du dich daran erinnern, Jörg?
Die war wie immer gründlich. Das war ein heißer Stoff. Ja, das hat einen angezogen und abgestoßen. Und es ist sehr sorgfältig, glaube ich, erarbeitet worden. Und die Leute, die das machen, also alle, die da beteiligt sind, da muss man sozusagen immer trennen zwischen dem Stoff und dem Material und der Erfahrung und der Meinung, die man darüber hat. Also das ist eine ziemliche Gedankenarbeit und eine ziemliche auch Gefühlsarbeit, die man da zu leisten hat. Die macht man einfach. Also man reflektiert gar nicht drüber. Du fragst mich jetzt das erste Mal über sowas. Aber es ist so, dass einem das nicht kalt lässt. Und jetzt diese Aufführung war ja da auch. Das ist nochmal verstärkt gewesen, dass es an diesem Ort gewesen ist. Ne? Das kommt dann in einer Gewaltladung, kommt der Stoff überein. Auch unabhängig von der Darbietung machen die das sehr gut und sehr verantwortungsvoll und sehr schön. Aber man hat da auch vielerlei Gedanken und vielerlei Beobachtungen und das ist, ich empfinde das als sehr nützlich für die eigene Hygiene.
Wie hast du das jetzt erlebt am 3. Oktober? Hans-Joachim?
Wenn man in Potsdam die Lindenstraße runtergeht und diese Fassade sieht und es ist alles so schön gemacht und es sieht aus eben wie ein altes Gebäude, was wunderbar saniert ist. Man kann sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was hinter diesen Mauern passiert ist. Das finde ich irgendwie erschreckend einfach, dass man das eigentlich auch nicht mehr vermitteln kann. Also außer man kriegt jetzt Leute, die da reingehen und da werden ja viele Schüler, auch andere Gruppen durchgeführt durch dieses Gefängnis und man sieht dann diese beklemmende Enge, diese winzigen Zellen, diese Gitter, ja, diese Überwachungskameras, und man sieht das alles hinter dieser schönen Fassade und man kriegt das gar nicht so recht zusammen. Und dennoch glaube ich, dass es sehr wichtig ist, solche Zusammenhänge herzustellen und auch also eben uns immer wieder deutlich zu machen, es ist jetzt 25 Jahre her oder 30 Jahre her vielleicht, aber es hat große Auswirkungen und es hatte große Auswirkungen für die Art, in der wir aufgewachsen sind, und es hat bis heute Auswirkungen, weil wir das ja nicht loswerden, weil wir ja gezwungen sind, uns damit zu beschäftigen, denn verdrängen hilft ja nicht besonders viel.
Und ich stelle mir vor, wie das damals war, nicht? Also damals war das ja auch eine Straße, die durchaus belebt war, und es war auch, glaube ich, durchaus bekannt, was da für ein Ort dann in dieser Straße war. Wisst ihr darüber irgendwie, wie das damals war? Seid ihr da selber damals durch diese Straße gegangen?
Das bin ich nicht, aber es ist eben verdrängt worden. Und das ist ja eines der Phänomene, die wirklich enorm, also die man sich gar nicht vorstellen kann. Also ein solches Verdrängungspotenzial, wie in einer solchen Diktatur, wie in der DDR, da vorhanden war, das kann man sich nicht vorstellen. Natürlich haben das die Leute gewusst, sind jeden Tag daran vorbeigegangen, und ich würde sagen, sie haben mit keinem Gedanken daran gedacht. Genauso wenig wie ich in Suhl am Gefängnis vorbeigelaufen bin, das war eben das Gefängnis. Ja. Und da waren ja offensichtlich Leute drin, mit denen wir nichts zu tun hatten. So war das. In einer erschreckenden Normalität wurde das, glaube ich, hingenommen und einfach verdrängt.
Tja, also mir geht es genauso wie Hans Joachim. Also ist ja schick Potsdam jetzt. Dann noch vor 30 oder 40 Jahren war es nicht so schick, obwohl die Substanz alles da war. Ich weiß nicht, ob ich da lang gegangen bin. Aber wenn ich da lang gegangen wäre und wenn da nicht in großen Lettern gestanden hätte, Stasi-Gefängnis, wäre mir das nicht aufgefallen. Jetzt ist das auch ein Backsteingebäude wie ein Amt. Und dass die Fenster vergittert sind, kriegt man sozusagen auf Augenhöhe, sind in vielen Häusern die Fenster vergittert, kriegt man nicht mit. Und ich habe mich auch wirklich erschreckt, als ich dann drin war. Genau das, was er auch sagte, wie eng und wie fürchterlich das war. Und am schlimmsten fand ich diesen kleinen Freiganghof, also diese Zelle, wo da 10 Quadratmeter Himmel drüber war. Und wenn man das dann dort hört, die Texte, die der da, hat ja nur keine Architekturbeschreibung gemacht, dann kriegt man das schon mit, welche Zumutung, welche Beklemmung einem da auferlegt wurde und welche man selber hatte, und kein Grund zu irgendwelchem Vertrauen oder zu irgendwelcher Hoffnung, sondern eigentlich ist es da wie ein Überlebensraum oder Kampf, der da höchstwahrscheinlich stattgefunden hat. Und dass das heute auch da so steht, also mir geht es noch, ich kann noch eine Brandenburger Stadt aufzählen, das war aber ein Gefängnis in Luckau. Geht man auch durch die Stadt, da einen Steinwurf weg von der Kirche steht der alte Knast, der ist auch noch bis vor ein paar Jahren in Betrieb gewesen, steht eben da wie eine Festung, wie eine Burg, und gut ist, und kein Mensch macht sich darüber Gedanken. Was soll man sich auch für Gedanken machen? Also es sei denn, man will die Gefängnisse stürmen oder abschaffen oder so. Das ist ja überhaupt keine Erfindung von vor 50 Jahren, sondern das ist ja schon eine Tradition in unserem Kulturkreis. Entweder sind sie ausgelagert oder sie sind mitten in den Orten. Das sind ja auch Mahnmale in gewisser Weise oder Abschreckungseinrichtungen. Oder man macht sich bequem, hat man nicht so einen weiten Transportweg. Klingt alles zynisch, aber gibt ganz praktische Gründe für solche Dinge. Ideologischer Art und rein technologischer oder technischer Art. Glaubt gar nicht, wie kalt über solche Sachen da gedacht und gehandelt wird. Das sind nicht nur einzelne Bestien, die sowas erfinden, sondern das sind ja auch immer Gemeinwesen, die das absegnen oder die auf so eine Idee kommen. Also sind da gar nicht so, sich da nicht so unschuldig fühlen.
Was Wesentliches hat ja da an dem Ort gefehlt, nämlich die Menschen, die das gemacht haben. Ja? Also ich fand ja den Gerichtssaal, fand ich ja eigentlich durchaus angenehm, wo wir da gespielt haben. Ne? Also die Zellen, das war was anderes, aber die Menschen, das hat man dann auf Bildern da gesehen, da waren ja auch ein paar Bilder ausgestellt, was da eigentlich vorgegangen ist. Wie kann man diesen Geist, also dass man das eben weiter nacherleben kann, also dass das auch weiterhin Schüler nacherleben können, wie kann man den erhalten, also durch eine Inszenierung jetzt?
Na, der Ralf-Günther Krulkiewicz beschreibt das ja haarklein, den Tagesablauf, na, all die Dinge, mit denen er da konfrontiert wurde. Er beschreibt es auch literarisch ganz stark, finde ich, sodass sogar über solch eine Aufführung, ich glaube, dir ist es aufgefallen, dass so etwas wie DDR-Poesie entsteht, also dass auch Erinnerungen wachgerufen werden. Das ist ja sozusagen nicht nur eine schreckliche Zeit, das ist auch eine wunderbare Zeit gewesen, die wir als junge Leute dort erlebt haben, nicht? Und er auch. Und dass dann so ein Absturz passiert, macht es, also finde ich, nochmal erschreckend, nicht? Also sozusagen, so war ein junger Schauspieler, große Klappe, sowas wie ich auch, und der hat nur den Fehler gemacht und hat es nicht nur gesagt in der Kantine, sondern hat es auch noch aufgeschrieben in seinen Gedichten. Und deswegen gab es dann Anlass, ihn zu verurteilen. Und wenn dann solche Einschnitte passieren, die heute, sage ich mal, in der Weise, jedenfalls in unserer Realität hier in der Bundesrepublik Deutschland nicht denkbar sind, dann glaube ich, wird es schon so sein, dass man anfängt, darüber nachzudenken und dass sich auch so ein System und die Systematik eines solchen Systems vermittelt. Denn das, was dort stattgefunden hat, war Zerstörungssystematik. Und dort wurden Leute gezielt zerstört. Warum? Warum? Weil sie sich polemisch, kritisch gegen das System geäußert hatten. Und das macht eine Diktatur offensichtlich so. Die kann das nicht dulden.
Ja, muss dann eben das zerstören, was da eben an anderem war, eben das Poetische und das Lebendige, ja, etwas, was, ja, was auch damit untergegangen ist, ne?
Also, wenn man den Text nimmt, das ist ja kein sympathischer Typ, der sich da zeigt, sondern es ist ja einer, der sich da nochmal nachträglich irgendwie, also nachdenkend oder erinnernd auszieht. Und das ist ziemlich haarig, was er da beschreibt. Nicht nur, wie er behandelt wurde, sondern auch, wie er sich gefühlt hat. Und das macht den Text vielleicht auch greifbarer oder auch unheimlicher. Es ist ja eine große Dramatik drin, wie sich einer wehrt innerlich oder wie sich einer ergibt, auch innerlich oder taktisch. Und das sind solche großen Wechselbäder. Das ist ja kein reines engelsgleiches Opfer, sondern es ist einer, der kämpft und der erst mühsam irgendwas zu verstehen versucht und dahin kommt, dass das nicht zu verstehen ist, was da mit ihm passiert ist. Und das sind, finde ich, aus dem Text starke Denkimpulse, die daran auch, man kann da mitfühlen, und wir spielen das ja auch nicht glatt und so. Und das ist zwischen Anklage, zwischen Hass, zwischen Hysterie und Lamoyanz, ist das ein riesen Konglomerat. Insofern kann man das auch einigermaßen glauben. Was passiert einem, wenn man sozusagen von heute auf morgen da aus seinem Privatleben gezogen wird und dort irgendwelchen Verhören unterzogen wird? Das ist einfach schrecklich. Und das ist irgendwie nachvollziehbar, wie er versucht, dem da auf der Spur zu bleiben, ne? Und da dran zu bleiben und wie er die Schwächen und die Stärken ziemlich nüchtern beschreibt, vielleicht auch ausmacht, ich weiß es nicht. Ist ein starker Text, und jetzt an diesem merkwürdigen Ort, man kommt nicht drumherum, wie ich schon sagte, da ins Nachdenken zu kommen oder auch gefühlsmäßig sich zu verhalten. Und das ist okay, und das sollte einem hin und wieder passieren. Das kann man ja alles nicht verordnen, aber das Buch gibt es zu kaufen, unser Theaterstück.
Nur noch antiquarisch, das Buch.
Bitte?
Das gibt es nur noch antiquarisch.
Aha, ja. Aber trotzdem,
es gibt es.
Oder es ist erschienen, also es ist auf der Welt. Ne?
Es gibt eben auch die Möglichkeit, einen Blick in so ein, also emotionales System zu tun. Also viele Leute haben das Problem, man kann sich so intellektuell, man kann viele Dinge lesen, man kann sich sozusagen intellektuell bewusst machen, was war das, was ist da geschehen, was war das für ein System und sowas. Aber was man ganz schwer kann, ist, sich in die emotionale Situation von Betroffenen einzufühlen, das zu verstehen. Also deswegen gibt es also so eine Möglichkeit, so ein System emotional zu erfahren. Und wir haben zwei Arbeiten gemacht, wo das, glaube ich, gelungen ist. Das war einmal das Ende der SED, wo wir diese Funktionäre in ihrer verzweifelten Hilflosigkeit sehen und in ihren verzweifelten Äußerungen, als das ganze System wegrutscht. Und es ist dieser Mensch, der sich in der verzweifelten Situation befindet, dass er versinkt, dass er verschwindet, dass er zerstört wird. Das hat für mich eine große Parallele. Und da gelingt es überhaupt mal in das Wesen vielleicht einer solchen Diktatur zu schauen. Was macht die mit dem Einzelnen? Was passiert ja, mit der Gruppe? Und wie schnell verschwindet sie auch? Also wie schnell kann sie sich auch auflösen? Das ist ja auch, also das ist ja auch völlig verrückt. Und das ist das Nächste für ihn dann, nämlich nach einem Jahr wird er abgeschoben in den Westen und plötzlich ist er in einer völlig anderen Realität. Wieder ein Schock eigentlich.
Flüchtlingsschicksal.
Flüchtlingsschicksal, ja. Ja. Und also hin und her geworfen. Ja. Später wird er dann Intendant nach der Wende am Hans-Otto-Theater. Also da sind schon, finde ich, harte Einschnitte im Leben, die da zu verkraften sind und die auch nicht jeder verkraftet, natürlich.
Ich habe ihn ja im Westen kennengelernt. Ich fand ja das Seltsame, dass ich, dass wir haben uns ja unterhalten. Ich wusste davon nicht wirklich was von seiner Vergangenheit. Also er hat anscheinend im Westen nicht so sehr viel darüber erzählt. Hat er eigentlich mit euch, als ihr die anderen Inszenierungen gemacht habt, hat er sich da über das Buch schon mit euch über unterhalten?
Nein, hat er nicht. Ich kannte das Buch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Er hat das erst in die Hände gekriegt, nachdem er schon tot war. Ich glaube, er hat das prinzipiell nicht gemacht. Auch die Katrin Schwingel hat ja auch mit ihm gearbeitet am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Ich glaube, er hat nicht darüber geredet. Und das hat man ja ganz oft bei so schwer getroffenen Leuten, dass sie nicht in der Lage sind, das zu kommunizieren. Und das wird bei ihm ganz stark der Fall gewesen sein. Und die Verschlimmung seiner Krankheit hat sicherlich damit zu tun. Ganz sicher.
Ja. Dann vielen Dank erstmal für das Gespräch und habt ihr alles gesagt? Ja?
Nee, wir haben noch nicht alles gesagt, nämlich seine Frau ja, und seine Freundin, die existiert ja, auch sein Kind existiert und er hat zwei Kinder, aber mit ihr hat er eben dieses eine Kind und sie war ja auch in unserer Vorstellung einmal, es sind ja ihre persönlichen Briefe, die sie da geschrieben hat und sie hat uns auch, nachdem sie anfangs große Sorge hatte, ja, ob man das überhaupt auf eine Bühne bringen kann und ob man das auch soll, ja, hat sie dann gesagt, das wäre doch sehr wichtig, eben dieses Bewusstsein irgendwie wach zu halten für diese schrecklichen Dinge, die da passiert sind, die ihr Leben ja auch enorm betroffen haben. Ja. Und also auch sozusagen aus dieser Sicht ist es sehr wichtig, finde ich, sowas zu machen. Also für die Leute, die noch leben.
Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir werden es im nächsten Jahr dann nochmal sehen. 2016.